Letzte Woche habe ich es bereits angekündigt. Wir wollen uns heute das Gebet Jakobs anschauen. Das Gebet Jakobs. Und zwar ein Gebet, das er gesprochen hat, nachdem er 20 Jahre fort war von seinem Heimatland. Er arbeitete bei Laban, seinem Onkel und Schwiegervater. Und nach 20 Jahren kehrt er zurück. Zurück in das Land, in dem er geboren ist. Und während er gerade den Fluss überqueren will, da erfährt er, sein Bruder Esau, er ist mit 400 Männern dabei, ihm entgegenzuziehen. 400 Männer. Wir haben uns angeschaut in der letzten Woche, welche Maßnahmen Jakob ergreift, welche Pläne er austüftelt, mit was für Worten und Geschenken er Esau besänftigen will, wie er irgendwie noch zumindest einen Teil seiner Familie retten will, trotz dieser Bedrohung. Doch im Zentrum des ganzen Abschnittes steht ein außergewöhnliches Gebet. Es hat dem Heiligen Geist gefallen, nicht nur zu erklären, und dann betete Jakob. Nein, sondern wir erfahren auch genau, was und wie er betete. Und das wollen wir uns heute anschauen, 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 10 bis 13. 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 10. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deiner Nachkommenschaft zahlreich machen, wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Ihr Lieben, ich muss zugeben, ich schrecke bei dem Thema Gebet immer zurück. Zum einen haben wir nicht alle schon viel über das Gebet gehört und gelernt? Und sind wir nicht dennoch so schwach und träge in unserem Gebetsleben? Nein, es fehlt uns nicht am Verständnis oder irgendwelchen besonderen Strategien oder irgendwelchen besonderen Methoden, damit wir beten. Aber wir müssten einfach immer wieder daran erinnert werden. Und uns daran zu erinnern, ist schwer, weil es zeigt uns unsere Schwachheit auf. Aber gerade deswegen wollte ich nicht über dieses Gebet hinweggehen, ohne den besonderen Aufruf zum Gebet hier zu entfalten. Das Gebet Jakobs ist das längste zusammenhängende Gebet, das uns von den Patriarchen überliefert ist. Das längste Gebet im ganzen ersten Buch Mose. Und obwohl Jakob in vielen Bereichen kein besonders gutes Vorbild ist in seinem Lebenswandel, finden wir in diesem Gebet eine Kombination aus Schönheit und Kraft, aus Demut und Kühnheit, aus Einfachheit und Erhabenheit, aus Kürze, und doch ist es ausführlich und alles, was es braucht. Lasst uns diese vier Verse betrachten und uns erneut aufrufen lassen, uns erneut erinnern lassen zum Gebet. Beten wie Jakob lautet daher der Titel dieser Predigt. Erstens, der Gott, zu dem wir beten. Vers 10 heißt es: Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr. Herr ist hier in Großbuchstaben, es ist der Name Jahwe, der hier steht. Jakob spricht zu Gott, er spricht ihn persönlich an. Gebet ist kein lautes Denken, kein ich rede mir mal was von der Seele, sondern Gebet bedeutet, dass wir mit Gott persönlich sprechen. Und Jakob spricht Gott mit besonderen Namen und Titeln an. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak und Jahwe, Herr. Und das ist absolut bedeutend. Wir beten nämlich nicht zu einem unbekannten Gott. Wir beten nicht zu einem unbekannten Gott. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 17, da entdeckt Paulus in Athen einen Altar, der ist aufgerichtet und da steht für den unbekannten Gott. Gebet ist nicht an einen unbekannten Gott. Jakob betet nicht, falls es da irgendwo einen Gott gibt, falls da irgendwie ein höheres Wesen ist, das mich hört. So wie so dieser Satellit, wo irgendwelche Melodien von Mozart und Gedichte oder irgendwas hingesetzt ist. Falls irgendwo außerirdisches Leben ist und sie sich interessieren für die Kunstwerke der Menschen, falls da irgendwo etwas ist, wir schicken einfach mal so einen Satelliten los. Gebet ist nicht an einen unbekannten Gott. Nein, sein Gebet ist nicht wie eine Flaschenpost, die losgeschickt wird mit der Hoffnung, dass vielleicht es irgendjemand findet und liest. Jakob weiß, zu wem er betet. Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaak, Jahwe. Und wieso sagt Jakob nicht einfach nur, mein Gott? Nun, natürlich ist das völlig legitim. Aber ich glaube, Jakob war es wichtig zu betonen, dass er weiß, zu wem er betet. Und vielleicht ist es gerade in unseren Tagen besonders wichtig, zu betonen, dass wir wissen, zu wem wir beten. Heutzutage legen so viele Wert auf die individuellen Gefühle, auf die individuellen Ansichten. Jeder hat seine eigene Meinung. Doch im Gebet geht es nicht darum, deine Vorstellung oder Fantasie eines Gottes anzusprechen. Wir beten nicht zu einem ausgedachten Gott, wo jeder sagen kann, also für mich ist Gott so und so. Also mein Gott, bei meinem Gott, da gibt es keinen Fluch, da gibt es keine Hölle. Nun, dein Gott ist ausgedacht. Kennst du den Gott, zu dem du betest? Gott ist nicht ein Gefühl, das du hast. Nicht eine Vorstellung, die du dir zusammenreimen kannst. Nicht irgendwie so ein Bild, das du dir aus unterschiedlichen Bereichen zusammensammelst. Och, so einen Gott stelle ich mir vor. Zu solch einem Gott möchte ich beten. Nun, so einen Gott gibt es nicht. Es gibt nur einen wahren und lebendigen Gott, der sich selbst vorgestellt hat. Und wenn das nicht der Gott ist, zu dem du betest, betest du einen Götzen an. Wenn ich bete, dann denke ich an so und so einen Gott, wie ich ihn mir vorstelle. Oh, schweigt. Dann betet lieber gar nicht. Es geht nicht um unsere Träume. Es geht nicht um unsere Vorstellung von einem Gott. Im Gebet sprechen wir mit dem einzigen lebendigen Gott. Alles andere ist kein Gebet. Wir beten nämlich zu dem Gott, der sich uns selbst bekannt gemacht hat. Gott hat sich selbst geoffenbart in der Geschichte der Menschen und vor allem durch sein Wort, das er hat aufschreiben lassen. Darum sagt Jesus zu der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen, deren Volk, die Samaritaner, den Großteil der Schrift ablehnte. Sie ließen nur noch die 5 Bücher Mose übrig, alles andere, die Propheten und so weiter, haben sie verworfen. Und in Johannes 4, da sagt Jesus zu ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Warum? Weil sie das Wort Gottes haben. Wer das Wort Gottes verwirft oder auch nur Teile davon, betet an, was er nicht kennt. Jakob gebraucht hier nicht nur irgendeine beliebige Anrede. Er redet Gott so an, wie Gott sich ihm geoffenbart hat. Er redet Gott genau so an, wie Gott sich ihm geoffenbart hat in Bethel, in 1. Mose 28, Vers 13, als Jakob im Traum diese Himmelstreppe sah, da redete Gott zu Jakob. Und so stellte er sich vor: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Aha. Gott hat sich Jakob so vorgestellt und deswegen spricht Jakob Gott genauso an. So wie Gott sich selbst bekannt gemacht hat, so betet Jakob ihn an. Es geht nicht darum, dass Jakob sagt, ich möchte noch gerne irgendwie meinen Opa und meinen Papa mit hineinnehmen, weil ich mir Gott als Familiengott vorstelle. Nein, Gott hat sich ihm so vorgestellt. Gott hat gesagt, ich bin der Gott deines Vaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name. Und hier geht es nicht primär um die Familie, sondern um den Bund mit dem Erwählten Gottes zum Heil. Um diesen Bund der Gnade, den Gott versprochen hat. Jahwe, das ist der Name, den Gott sich als Gott des Bundes gegeben hat. Ich bin, der ich bin. Gott hat sich mit dem Menschen verbunden in einem Bund der Gnade und sagt, ich werde alles sein, was ihr braucht. Und ich werde treu sein. Ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht. In mir habt ihr alles Leben. Ich bin, der ich bin. Und ich verbinde mich mit euch zum Leben. Diesen Gnadenbund hat er schon Adam und Eva angekündigt. Und Abraham und Isaak hat er es noch einmal konkret bestätigt, auch in einer Bundesbestätigung. Wenn Jakob Gott anruft als Gott Abrahams, Gott Isaaks und Jahwe, wisst ihr was? Dann ist das eine Art Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, an wen Jakob glaubt. Ein Bekenntnis, dass er glaubt an das, was Gott über sich selbst geoffenbart hat. Es ist eine Zusammenfassung dessen, wie Gott sich selbst in der Zeit geoffenbart hat. Wie Gott sich nicht nur gegenüber Jakob, sondern in der Menschheitsgeschichte bis zu Jakob gezeigt hat. Denn später heißt es unter Mose, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann heißt es später, der Gott Israels. Wir sehen hier eine fortschreitende Offenbarung Gottes in der Geschichte. In der Menschheitsgeschichte offenbart sich Gott immer weiter. Der Gott Abrahams wird der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Und der Gott Abrahams und Isaaks wird der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, was wir hier finden, ist ein Bekenntnis von dem, wie Gott sich in der Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt geoffenbart hat. Und Jakob betet Gott so an, wie er sich bis zu seiner Zeit geoffenbart hat. Und wenn ich sage, dass die Titel Gott Abrahams und Gott Isaaks eine Art Bekenntnis sind, dann meine ich damit, Jakob geht es nicht nur um den Namen, sondern um das, was Gott in Beziehung zu Abraham und Isaak enthüllt hat über sich selbst und sein Wirken. Es geht nicht nur um einen Namen als solches, sondern das, wofür dieser Name steht. Er betet zu dem Gott, der sowohl Abraham als auch Isaak gesagt hat, dass er Heil und Segen wirken wird durch ihre Nachkommenschaft. Er betet den Gott an, der schon Abraham und Isaak angekündigt hat, dass der Retter kommen wird aus ihrer Nachkommenschaft, der die Sünde überwinden wird, der den Fluch umkehren wird, aus denen alle Nationen aus der ganzen Welt gesegnet werden und Leben finden und Frieden mit Gott. Und er betet den Gott an, der schon Abraham und Isaak bewahrt hat in ihrem Leben, der sie geführt hat, der sich als der Allmächtige erwiesen hat. Jakob betet zu dem Gott, der ist, wer er ist. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der wahrhaftige Gott, der sich herabgeneigt hat, um in einem Bund den Menschen Segen und seine Nähe zu verheißen. Dass Gott sich den Menschen geoffenbart hat und sogar mit den Menschen verbündet, ist absolute Gnade. Absolute Gnade, völlig unverdient, freie Gnade. Und in dem Bund verpflichtet sich Gott nun aber selbst zur Treue. Er sagt, ich verspreche, das zu tun. Und obwohl kein Mensch irgendeinen Anspruch, irgendein Anrecht darauf hätte, ist Gott es selbst, der sich verpflichtet und sagt, ich schwöre bei mir selbst, ich werde das tun. Und diese Treue, die Abraham und Isaak bereits erlebt haben, in diesem Bund, diese Treue, die erkennt auch Jakob. Und er betet bewusst zu dem Gott des Bundes, zu Jahwe, dem Herrn, der seinen Bund versprochen hat. Und damit bekennt er, dass er Gott so kennt und so vertraut, wie Gott sich bekannt gemacht hat in seinem Wort. Wie ist es bei dir? Wenn du betest, kennst du Gott? Kennst du den Gott, zu dem du betest? Weißt du, zu wem du betest? Was weißt du über den lebendigen Gott? Ist es das, was du fühlst? Ist es das, was du dir vorstellst? Ist es das, was du dir wünschst? Oder ist dein Wissen von Gott geprägt durch dieses Wort? Durch das, was er selbst bekannt gemacht hat über sich. Im Gebet geht es nicht nur darum, ein Anliegen oder eine Sachlage vorzubringen. Gebet ist Beziehung mit Gott. Und darum ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wer Gott ist. Aber nicht nach unserer Fantasie, sondern nach dem, was Gott selbst über sich sagt. Stell dir vor, wir begegnen uns gerade zum ersten Mal. Du kommst hier herein, hier zum ersten Mal zum Gottesdienst und ich begrüße dich und sage, ah, hallo, wie heißt du? Und du sagst, ich bin der Martin. Ah, hallo Ralf. Nein, ich bin Martin. Ach ja, Entschuldigung, aber ich finde, du siehst aus wie ein Ralf. Darf ich dich Ralf nennen? Das wäre respektlos und unhöflich. Wie viel schlimmer ist es, wenn wir Gott so begegnen wollen, wie er sich nie vorgestellt hat. Durch Jesus Christus dürfen wir Gott, unseren Vater im Himmel, ansprechen. Gott hat sich geoffenbart als Vater aller Gläubigen in Christus durch die Annahme zur Kindschaft. Aber nenne Gott nicht Vater, wenn du nicht weißt, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Nenne Gott nicht Vater, wenn du nie eine Erneuerung deines Lebens erfahren hast. Kennst du den Gott, zu dem du betest? Mach dir bewusst, zu wem du betest. Mach es zu einem Teil des Gebets, Gott als den anzubeten, der er ist, und darüber nachzusinnen, wer er ist, zu wem du sprichst. Ja, wir dürfen sagen, unser Gott, mein Gott. Die Psalmen sind voll davon. Aber vergegenwärtige dir, wer dieser Gott ist, den du deinen Gott nennst. Und was er über sich selbst in seinem Wort sagt, zu dem wir durch Jesus Christus als unseren Vater und unseren Gott kommen dürfen, um zu ihm zu beten, mit Zuversicht, in dem Bewusstsein, dass er ein Hörer des Gebets ist. Zweitens, der Grund, warum wir beten. Vers 11 betet Jakob: Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Was ist der Grund, warum Jakob in diesem Moment zu Gott betet? Nun, er sagt nicht: Gott, ich habe mich an alles gehalten, was du mir gesagt hast. Jetzt musst du auch deinen Teil einhalten. Ich erinnere dich an unseren Vertrag. Gebet ist kein Mahnungsschreiben. Ja, wie manchmal so eine Rechnung kommt. Oh, scheinbar hast du vergessen zu bezahlen. Scheinbar hast du vergessen, dass noch eine Leistung zu erfüllen ist, die ich im Voraus bezahlt habe. Ich erinnere dich schon mal an das, was du mir noch schuldest. Gott verabscheut solche Gebete. Die Bibel sagt eindeutig, was für ein Gebet Gott hasst. Stolze Gebete. Ja, wie der Pharisäer, der aufzählt: Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Aber so betet Jakob nicht. Er listet nicht auf: Oh Gott, schau doch, was ich alles schon getan habe. Jetzt wäre es doch mal Zeit, dass du mir etwas Gutes tust. Was betet Jakob? Er betet demütig: Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise. Es ist nicht nur wichtig, dass wir Gott erkennen und anbeten als der, der er ist. Es ist ebenso wichtig im Gebet, dass wir verstehen, wer wir vor Gott sind. Wer wir sind. Jakob bekennt, dass Gott ihm überhaupt nichts schuldig ist. Ja, dass er nicht würdig ist. Dass Gott ihm auch nur irgendetwas Gutes tut, irgendwie beachtet. Ich bin zu gering für all die Gnadenerweise. Erinnert ihr euch, wie selbstbewusst Jakob mit Laban sprechen konnte? Jakob hat niemals zu Laban gesagt: Ach Laban, ich bin viel zu gering für nur irgendeinen Lohn, den du mir geben kannst. Nein, er konnte seinem ungerechten Chef sagen, dass er viele Jahre treu gearbeitet hat und vielfach um seinen gerechten Lohn betrogen wurde, dass er eigentlich viel mehr verdient hätte, als Laban ihm gegeben hat. Und Jakob redete mit Recht so. Aber nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Gott ist nicht der Arbeitgeber, der ihm Lohn schuldig ist. Oh nein. Jakob betet nicht wie ein Lohneintreiber. Er betet in vollem Bewusstsein seiner absoluten Abhängigkeit von Gottes Gnade. Von unverdienter Barmherzigkeit. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise. Und schaut einmal, er sagt nicht: Ich war zu gering. Damals, als ich nur mit meinem Stab vor Esau fliehen musste, weil ich ein Betrüger war in meiner eigenen Familie, im Hause meines Vaters, weil ich vollkommen sündig war und egoistisch und selbstsüchtig und ein Lügner und ein Betrüger. Ja, damals war ich viel zu gering für deine Gnadenerweise. Als ich noch an all diesen groben Sünden lebte, Gott, damals war ich zu gering, dass du mir geholfen hast. Nein, Jakob betet nach 20 Jahren, in denen der Herr an ihm gewirkt hat. In denen Jakob zu einem wohlhabenden Mann, einem Ehemann, vielfachen Vater gereift ist und so vieles lernen musste. so hart arbeiten musste und in so vielen Bereichen wirklich ein verbessertes Leben erfahren hat. Er sagt nach 20 Jahren, Gott, ich bin zu gering. Ich bin zu gering. Ich bin immer noch nicht würdig, dass du mir hilfst, dass du mich segnest, dass du mir beistehst. Und er betet nicht, ich bin zu gering für die größten Hilfen. Ich verdiene deine Hilfe in dieser neuen Situation nicht. Sondern er betet, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue. Selbst die kleinen Dinge, die wir für so selbstverständlich sehen, wo wir anfangen zu klagen, wenn Gott es uns auch nur einen Tag entzieht für unsere Gesundheit oder ein extra Lohn oder irgendetwas. Und wir denken, ja, wieso habe ich das nicht mehr? Wieso kann ich das nicht genießen? Wieso wurde mir das genommen? Aber Jakob sagt, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise. Für all deine Treue. Nichts davon habe ich verdient. Gott, ich verdiene nicht einmal die Luft in meinen Lungen, die Speise in meinem Magen, das Sonnenlicht, das heute Morgen aufgegangen ist. Nichts davon verdienen wir. Nichts von all dem Guten, was Gott in seiner allgemeinen Gnade und geduldigen Treue tut, verdiene ich oder du. Und wir können es nicht für uns beanspruchen. Jakob bekennt hier, ich bin ein Sünder. Ich bin zu gering für all die Gnadenerweise. Es bedeutet, da ist keine Gerechtigkeit in mir. Gott, du bist vollkommen gut, auch wenn du mir nicht Gutes tust. Denn ich bin zu gering für alle Gnadenerweise, für all deine Treue. Liebe Freunde, Demut und Sündenbewusstsein sind keine Hindernisse des Gebets. Sie sind es nicht. Es gibt solche, die sagen, wir müssen mutig und kühn vor Gott beanspruchen und fordern, was wir haben wollen. Und es als unseres erklären, damit es auch sich erfüllt. Das ist ein Spott Gottes. Ein Spott Gottes. Nein, der Grund, warum wir beten, ist nicht unser Verdienst. Ist nicht, weil wir irgendetwas verdienen, weil wir irgendwas beanspruchen können oder weil wir Gott irgendwie überreden könnten, dass wir es wert sind, dass er uns Gutes tut. Der Grund, warum wir beten, ist auch nicht unser Plan. Jakob, er macht viele Pläne, aber er betet besser, als er tut. Im Gebet sind wir nicht die Architekten, die Gott als Bauherrn unseren Plan weitergeben und sagen, kannst du das bitte so aufbauen? Hier, ich habe einen Plan gezeichnet, kannst du das bitte nachbauen? So hätte ich es gerne. Nein, er betet, rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Wie auch immer du das tust, Herr, um dies bitte ich dich nur, bitte rette mich. Jakob hat viele Pläne, aber er betet, rette mich, Herr. Wenn David im Psalm 37 aufruft, befiehl dem Herrn deine Wege, dann meint es nicht, wir geben den Befehl und Gott muss ausführen, sondern es bedeutet, gebe deine Wege unter den Befehl, unter die Herrschaft Gottes. Befehle es Gott an. Befehle es Gott an. So wie es im Psalm 5 ganz wunderbar heißt, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit wegen meiner Feinde, ebne vor mir deinen Weg. Ebne vor mir deinen Weg. Ja, wir dürfen unsere Anliegen ganz offen und aufrichtig Gott nennen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Doch bedenke, Gott widersteht den Hochmütigen, doch den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir beten, dann beten wir nicht wegen unserer Leistung, noch wegen unserer Pläne, Der Grund, warum wir beten, ist, dass Gott gnädig und treu ist. Und dass in ihm alle Kraft und alle Weisheit ist. Dass er Wege hat, wo wir keine Wege sehen. Dass er Mittel hat, die uns unbekannt sind. Aber er ist gnädig und er ist treu. Alles, was Gott Gutes für uns Menschen tut, sind Gnadenerweise. Lasst uns das bewusst machen im Gebet. Alles, was Gott tut, sind Gnadenerweise. Jakob macht sich das bewusst im Gebet. Gott ist, ich habe überhaupt keinen Anspruch auf deine Hilfe. Aber ich weiß, du handelst aus Gnade, unverdient, aus Barmherzigkeit und Erbarmen. Und du handelst in Treue gemäß deines Bundes, deiner Zusagen. Und darum bittet Jakob so vertrauensvoll, rette mich doch. Jakob nennt sich einen Knecht des Herrn. Und damit sagt er eigentlich, schulde ich dir meinen ganzen Dienst. Ich habe keinen Anspruch, dass du dich um mich kümmerst. Wenn ich alles getan habe, was Gott sagt, dann habe ich nur meine Pflicht getan. Aber ich bitte dich aufgrund deiner Gnade. Ich bitte dich aufgrund deiner Treue gegenüber deinem Gnadenbund. Bitte rette mich. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all deine Treue. Bitte rette mich. Wenn du zum ersten Mal zu Gott betest, dann bete nicht, Gott, du weißt ja, ich gebe mir richtig Mühe. Ich versuche, dein Gesetz zu halten. Ich bessere mich auch schon. Kannst du mir bitte helfen in der Not, in der ich mich gerade befinde, weil ich mich so anstrenge? Nein, bete wie Jakob, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise. Aber weil du gnädig bist, Herr, bitte rette mich, bitte erlöse mich von meinen Sünden. Bitte vergib mir all meine Schuld. Denn es ist keine Kraft in mir selbst. Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Die größte Not, aus der wir Rettung brauchen, ist nicht die Hand Esaus, des zornigen Bruders, sondern die größte Not, aus der wir Rettung brauchen, ist welche? Wir brauchen Rettung vor der zornigen Hand Gottes. Wir brauchen nicht Rettung vor bösen Menschen allein oder vor schwierigen Umständen. Die größte Not der Menschheit ist, dass Gott zornig ist auf Sünder. Und dass er ein gerechtes Gericht beschlossen hat. Und wir sind Sünder und verdienen die ewige Strafe in der Hölle. Ja, wir sind viel zu gering für alle Gnadenerweise Gottes. Da ist nichts in uns, was uns auch nur einen warmen Sonnenstrahl oder ein freundliches Wort verdienen lässt. Gottes Rettung ist niemals aus Verdienst. Und wir werden niemals aufgrund unseres Planes gerettet. Sondern Gott hat einen Plan der Rettung. Ja, das ist der Inhalt seines Gnadenbundes, den er Abraham und Isaak und Jakob und den Gläubigen nach ihnen bis zu Christus immer weiter geoffenbart hat und dann in Jesus Christus vollkommen ausgeführt hat, vollkommen entfaltet hat und aufgerichtet hat in dem neuen Bund. Obwohl wir Menschen es nicht verdient haben, ist Gott selbst Mensch geworden. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die Gott gebührt. Und er hat sein sündloses Leben stellvertretend geopfert. Und er hat das Zorngericht Gottes selbst getragen, als er am Kreuz von Golgatha starb. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Und er verspricht in seiner Treue, jeder, der an ihn glaubt, nicht wer es durch seine eigene Arbeit verdient, nein, jeder, der erkennt, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise Gottes, aber ich glaube an Christus. Der wird gerettet und kommt nicht ins Gericht. Er ist befreit aus der Herrschaft des Teufels, aus der Gewalt der Sünde und aus dem gerechten Zorn Gottes und dem Gericht. Und das alles aus Gnade allein und in Treue gegenüber dem Bund der Gnade, den Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Und auf dieser Grundlage, auf der wir zu dem gnädigen Gott um die Rettung unserer Seele und Vergebung unserer Sünden beten, ohne eigenen Anspruch, auf dieser Grundlage bleibt unser Gebet. Auch nach 20 Jahren Glaubensleben. Es bleibt so, dass Gott uns nichts schuldig ist. Selbst wenn du in der Heiligung fortschreitest, wie es in der Gnade des Herrn geschehen möge, bleibt es so, dass du beten kannst: Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise Gottes. Die Grundlage, auf der wir beten, ist Gnade und Treue gegenüber der Gnade Gottes. Es ist immer die Gnade allein und die Treue zu seinem Bund, aufgrund derer wir zu Gott beten können. Mach dir das bewusst. Es ist so nützlich im Gebet, die Gnade Gottes zu betrachten. Gebet ist kein Tauschgeschäft, kein Verhandeln mit Gott. Im Gebet befehlen wir uns seiner Gnade an und vertrauen der Treue unseres Erlösers in allen Dingen. Und zuletzt drittens, die Kraft, mit der wir beten. Worin besteht die Kraft zum Gebet? Jakobs Kraft zum Gebet ist nicht sein unerschrockener Mut, sodass er in beständiger Disziplin und Festigkeit in jeder Situation seine Gebete aufsagen kann. Es ist nicht so, dass Jakob dasteht und sagt: Egal was um mich herum ist, ich weiß, dass Gott da ist, ich habe solch einen gefestigten Stand, nichts kann mir irgendetwas anhaben, ich finde einfach meine Ruhe zum Gebet und durch diese Ruhe, durch meinen festen Glauben, habe ich all die Kraft zum Gebet. Nein, in welcher Situation betet Jakob hier? In einer Situation, wo es heißt, dass er sehr erschrocken war und ihm sehr Angst war. Jakobs Gebetskraft liegt zum einen gerade in seiner Schwachheit. Er bekennt: Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Ich fürchte ihn. Jakob weiß, dass er keine Hilfe von Gott verdient, aber er weiß auch, dass er selbst viel zu schwach ist. Ja, er hat Angst und merkt: Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche seine Gnade so sehr. Ich bin viel zu schwach in mir selbst. Ich habe keine Kraft gegen die Hand Esaus. Und gerade weil er hier erkennt, all meine Kraft nützt nichts, gerade das bringt ihn zum Gebet. Gerade die Erkenntnis seiner Schwachheit in dieser Situation, gerade seine Angst, gerade seine Furcht, gerade sein Erschrockensein führt ihn dazu, dass er hier das längste aufgezeichnete Gebet im ersten Buch Mose spricht. Nicht die Zeit, wo es gut lief, wo seine Herden immer weiter wuchsen, der Zeit, wo er merkte: Mein Bruder Esau kommt mit 400 Männern und alles, was ich habe, reicht nicht, um dagegen anzugehen. Nun, damit will ich nicht sagen, wir sollten erst beten, wenn wir wirklich keine andere Lösung haben. Und ganz im Gegenteil, ich fürchte, was uns am meisten am Gebet hindert, ist nicht Zeitnot. Das reden wir uns gerne ein. Ich hatte keine Zeit, ich hatte so viel zu tun, ich hatte keine Zeit. Das, was uns am meisten am Gebet hindert, ist auch nicht Vergesslichkeit. Ja, ich wollte eigentlich wirklich beten, aber ich habe es vergessen. Irgendwie kamen so viele Dinge im Alltag auf mich zu, ich habe es einfach vergessen. Nein, das, was uns am meisten hindert am Gebet, ist stolzes Selbstvertrauen. Stolzes Selbstvertrauen. Warum beten wir nicht? Weil wir denken, wir schaffen es. Weil wir denken, wir kommen auch so damit aus. Weil wir denken, nun, für diese Herausforderungen und für diese Aufgaben reicht meine Kraft. Vielleicht würden wir es nicht so sagen. Aber unser Gebetsleben zeigt genau das. Stolzes Selbstvertrauen. Das größte Hindernis für unser Gebet ist stolzes Selbstvertrauen. Wir denken, wir könnten das meiste einfach in unserer eigenen Kraft schaffen und vertrauen auf die Stärke unserer Hand. So war es auch bei Jakob. Wieder und wieder und wieder. Er vertraute auf seine eigene List, auf seine eigene Kraft, auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigenen Pläne. Kein Wunder, dass er dieses wunderbare Gebet hier in dieser Situation spricht, wo er endlich merkt, ich fürchte mich. Ich fürchte mich. In einer Zeit höchster Bedrohung, in einer Zeit, wo er merkt, ich habe hier keine Kraft in mir selbst, findet er Kraft zum Gebet. Die Wahrheit ist, wir brauchen Gottes Hilfe viel mehr, als wir es uns eingestehen. Wir sehen unsere eigene Schwachheit viel zu selten. Dabei ist die Kraft unseres Gebets, dass wir unsere Abhängigkeit vom Herrn wahrnehmen. Je mehr wir erkennen, wie schwach wir in uns selbst sind, desto mehr finden wir Kraft zum Gebet. Und Jakob ist wunderbar ehrlich. Gott, ich fürchte mich vor Esau. Was für ein kostbares Gebet. Es ist einfach aufrichtig und ehrlich. Er sagt nicht, ich weiß ja, im Glauben muss ich niemanden fürchten. Er sagt, Gott, ich fürchte mich vor ihm. Bitte rette mich. Aufrichtig, schnörkellos, echt. Sei ehrlich zu Gott im Gebet. Was deine Schwachheit angeht, was deine Angst angeht, was deine Sorgen angeht. Da, wo Jakob seine Schwachheit erkennt, da wird er stark im Gebet. Und es gibt noch eine große Stärkung des Gebets. Es sind die Verheißungen Gottes. Jakob zitiert hier am Anfang Gottes Wort, der du mir zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Und am Ende geht er noch einmal darauf ein, Vers 13, du hast selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Jakob findet die Kraft zum Gebet nicht in sich selbst, auch nicht in seinem Verdienst, aber im Wort Gottes, in dem, was Gott versprochen hat zu tun. Und es gibt keine festere und sichere Sache in dieser Welt als das Wort Gottes. Es gibt nichts, was dich mehr stärken kann, was dich gewisser machen kann in einer Sache. Nichts, was irgendwelche Menschen dir zeigen können oder anbieten können, als das, was Gott versprochen hat in seinem Wort. Denn was Gott verspricht, das hält er gewiss. Und darum ist es wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Georg Müller, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gelesen, ein Mann des Gebets, ein Tagebuch, wo man staunt, wie er, mit was für einer Kraft er beten konnte. Aber er selbst schreibt, dass das Gebet ihm oft schwer fiel. Bis er anfing, zuerst die Bibel zu lesen. Und dann bemerkte er, wenn mein Herz zuvor genährt wird durch die Wahrheit des Wortes, werde ich in die wahre Gemeinschaft mit Gott geführt. Ich spreche zu meinem Vater und zu meinem Freund, obwohl ich unwürdig bin, über die Dinge, die er mir in seinem kostbaren Wort vorgelegt hat. Georg Müller hat gelernt, mit Gott über das zu sprechen, was Gott ihm in der Bibel versprochen hat. Und so tut es auch Jakob. Er hält sich an die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und sie werden zum Tragegerüst seines Gebets. Sie geben seinem Gebet eine unerschütterliche Stabilität. Er kann sagen, Gott, du hast geredet. Du selbst hast gesagt. Und hier sind zwei Beobachtungen sehr interessant. Zum einen verbindet Jakob die Verheißung Gottes und er legt die Verheißungen Gottes und er legt sie richtig aus. Den ersten Teil, den er zitiert, finden wir in 1. Mose 31, Vers 13. Ich bin der Gott von Bethel. Das ist, wo er gerade in Haran war und er, seine Herden ist groß geworden. Und dann spricht Gott zu ihm, ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast, mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Nun, fällt euch was auf. Jakob sagt, Gott, du hast gesagt, kehre zurück und ich will dir Gutes tun. Aber das sagt Gott gar nicht hier. Doch diesen Befehl, kehre zurück in dein Land, verknüpft er mit dem Segen, den Gott ihm gerade eben in Bethel gegeben hat. Gott sagt, ich bin der Gott Bethel, wo du ein Gelübde abgelegt hast, mache dich jetzt auf, zieh in dieses Land und kehre zurück. Und Jakob merkt, aha, der Gott von Bethel ist der Gott, der zu mir gesagt hat, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. 1. Mose 28, Vers 15. Gott hat gesagt, dass er mit ihm sein wird, dass er ihn behüten und zurückbringen wird. Aber auch hier hat er nicht gesagt, ich will dir Gutes tun. Doch das ist die beste Zusammenfassung. Genau von dem, was Gott gesagt hat. Gottes Gegenwart und seine Treue ist das, was gut ist. Nicht Reichtum, Gesundheit und Erfolg, sondern Gottes gütige Nähe und Beistand. Und was Jakob hier macht im Gebet, und das ist erstaunlich, er schafft es, diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, zu verknüpfen, zu verbinden. Und zusammenzufassen, richtig auszulegen. Ja, das, was Gott mir verheißen hat, dass er mit mir sein wird, dass er mich behüten wird, dass er mich zurückführen wird, das bedeutet, dass er mir Gutes tut. Ja, das ist der Inbegriff von Gutem, dass Gott bei mir ist. Das ist gut. Dir zu nahen ist mir gut, sagt der Psalmist. Das ist gut. Gott, du hast mir verheißen, Gutes zu tun, denn du hast mir deine Nähe, deine Bewahrung, deine Leitung versprochen. Und dann zitiert er noch, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich wie der Sand des Meeres werden soll, den man nicht zählen kann. Gott, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes werde ich dir tun. Ich will dir und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Das Spannende an dieser Verheißung ist, dass Gott sie nicht zu Jakob gesagt hat, sondern zu Abraham, als er mit Isaak, Jakobs Vater, auf dem Berg Moria war. In 1. Mose 22, Vers 17 heißt es, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Jakob versteht, dass diese Verheißung, die Gott Abraham geschenkt ist, die Gott Abraham geschenkt hat, nun ihm gilt als Abrahams Nachkomme der Verheißung. Nun, in Bethel hat Gott auch ein ähnliches Bild gebraucht mit dem Staub der Erde. Aber es ist bemerkenswert, Jakobs Gebet wird gestärkt durch richtig ausgelegte, richtig angewendete und richtig verbundene Verheißungen Gottes. Und darum ist Hermeneutik so wichtig. Hermeneutik heißt die Lehre, wie die Bibel verstanden und ausgelegt wird. Ich habe schon so oft großen Trost und Glaubenskraft erfahren, auch zum Gebet, durch alttestamentliche Verheißungen. Durch Verheißungen, die an Abraham gingen, die an Isaak gingen, die an Jakob gingen, die an David gingen oder die Propheten genannt haben. Und ich wusste, sie gelten mir. Warum? Durch Christus. auf den alle Verheißungen Gottes ihr Ja und auch ihr Amen finden. Und weil ich mit Christus verbunden bin, gelten diese Verheißungen mir. Und ich bin überzeugt, nicht nur dem jüdischen Volk oder nicht nur einer Generation in einem zukünftigen tausendjährigen Reich. Oh, es ist wichtig, wichtig, dass wir uns beschäftigen, wie wir die Bibel richtig verstehen und wie wir die Bibel richtig auslegen. Denn die Verheißungen in diesem Wort sind die Kraft, die unser Gebet stärken. Wir können natürlich Gottes Wort auch falsch auslegen und fälschlicherweise auf uns beziehen. Aber wenn wir den Alten und den Neuen Bund, auf Deutsch heißt es das Alte und das Neue Testament, richtig verstehen, mit Christus im Zentrum und Christus als Mittler des Bundes, dann finden wir lauter kostbare Verheißungen, die uns helfen, in Glaubenskraft zu beten mit dem Wort Gottes. Ausgelegt, angewendet nach biblischen Prinzipien auf unsere Situation heute. Jakob greift nämlich zu diesen Verheißungen, weil er ausdrücken will: Herr, indem du mich vor Esau rettest, erfüllst du deine Verheißungen. Denn wie sollen meine Nachkommen zahlreich wie der Sand am Meer werden, wenn Esau meine Kinder samt den Müttern erschlägt? Wisst ihr, was wir hier merken? Wenn unser Anliegen mit den Verheißungen des offenbarten Willens Gottes übereinstimmt, können wir in größter Kraft und Zuversicht beten. Und Jakob weiß, ich befinde mich gerade auf dem rechten Weg gemäß dem Wort Gottes. Ich wandle im Gehorsam nach dem Wort Gottes. Ich wandle nach der Verheißung Gottes. Also kann ich ihn freimütig bitten, sein Wort zu erfüllen. Und eine letzte Stärkung des Gebets sind die Erinnerungen an vergangene Segnungen. Vers 11, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Mit diesem einen Kontrast fasst Jakob all die vielen großen und kleinen Hilfen und Segnungen Gottes in seinem Leben zusammen. Ich überquerte diesen Fluss nur mit einem Stab, mit einem Wanderstab, den ich in der Hand hatte. Sonst hatte ich keinen Besitz. Und jetzt steht er an dem Fluss und seine Familie und seine Güter sind so groß, dass er zwei große Lager daraus machen kann. Jakob denkt daran, wie gnädig und wie gütig der Herr mit ihm war. Er hat ihn nicht nur gerade so am Leben erhalten, auch wenn das schon eine Gnade war, sondern er hat ihm geholfen. Trotz all des Unrechts von Laban, trotz all der Betrügereien, er hat ihm geholfen. Und sinnbildlich steht da diese zwei Lager, die er vorher nicht hatte. Er hatte am Anfang nur einen Stab. Er schaut zurück und erstaunt dankbar. Und er sagt nicht: Siehe, was ich mir alles aufgebaut habe. Schau mal, was ich mir alles erarbeitet habe. Er erkennt: Gott, du hast schon so viel für mich getan. Alles, was ich habe, alles, was ich besitze, ist deine Gnade, ist das, was du getan hast. Aus so vielen Nöten und so vielen Schwierigkeiten hast du mir herausgeholfen. David erinnert sich selbst, wie wir eingangs gelesen haben, Psalm 103, Vers 2, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Die Erinnerungen an Gebetserhörungen stärken uns wieder zum Gebetsmut, fördern unsere Dankbarkeit gegenüber dem vielen Gnadenerweisen und all der Treue, die Gott uns erwiesen hat. O Herr, gieße aus den Geist der Gnade und des Flehens auch über uns. Amen. Lasst uns beten.